Ja, ein herzliches Willkommen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid und herzlich willkommen auch an Sie am Bildschirm. Wir freuen uns, dass Sie sich diesen Gottesdienst anschauen. Kommen Sie gerne mal vorbei, es lohnt sich. Wir sehen das erste Bild, Ostersonntag. Wir feiern heute die Auferstehung Jesu und seinen Sieg über die Macht des Todes. Ist es überhaupt möglich, dass jemand von den Toten aufersteht? Auch im Neuen Testament, selbst in den Gemeinden des Neuen Testamentes, hat es da teilweise Zweifel gegeben. Leute haben das in Frage gestellt. Das ist ja auch eigentlich undenkbar, sowas. Kann jemand von den Toten wieder auferstehen? Menschlich gesehen ist das unmöglich. Göttlich gesehen ist das möglich. Wenn wir uns das Bild im Hintergrund anschauen, ist es nicht unmöglich, dass aus einer kriechenden Raupe, die Blätter frisst und stirbt, ein Schmetterling wird, der fliegt und sich von Nektar ernährt. Wenn wir das nicht wüssten, wenn wir das nicht schon mal gesehen haben in einem Schmetterlingshaus und man würde uns das erzählen und es gäbe kein Äquivalent in dieser Welt dafür, wer kann sowas glauben? Menschlich gesehen ist auch das unmöglich. Göttlich gesehen möglich. Wir kommen zum nächsten Bild. Ich lese den Predigttext aus 1. Korinther Kapitel 15, die Verse 20 bis 28 aus der Elberfelder Übersetzung. Da heißt es: Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Denn da er durch einen Mensch der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Jeder aber in seiner eigenen Ordnung. Der Erstling Christus, so dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Dann das Ende. Wenn er das Reich dem Gott und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Denn alles hat er seinen Füßen unterworfen. Wenn es aber heißt, dass alles unterworfen sei, so ist klar, dass der ausgenommen ist, der ihm alles unterworfen hat. Wenn ihm aber alles unterworfen ist, dann wird auch der Sohn selbst dem unterworfen sein, der ihm alles unterworfen hat, damit Gott alles in allem sei. Tja, ein Stück Schwarzbrot, was wir hier kauen. Das ist Biokost, das ist kein Fastfood. Das darf man an sich herankommen lassen und verdauen. Das würde ich auch Ihnen empfehlen. Danke nochmal fürs Einschalten. Lesen Sie diese Textstelle vielleicht nochmal durch. Vielleicht finden Sie ja noch irgendwo eine Bibel zu Hause oder bestellen sich eine und lesen das nochmal, vielleicht in einer etwas anderen Übersetzung und lassen das nochmal auf sich wirken. Man kann auch beten: Gott, das verstehe ich nicht. Ja, Gott ist in der Lage, das Ihnen zu erklären. Punkt 1. dass du sterben musst, hat eine konkrete Ursache. Welche Ursache nennt uns der gerade gelesene Text? Für uns ist es ganz normal, wir kommen auf die Erde und dann irgendwann sterben wir. Der eine früher, der andere später. Vollkommen normal, obwohl wir das sehr gerne verdrängen. Teilweise bis zum Schluss wird es verdrängt. Welche Ursache nennt uns der Text? Er nennt uns Adam, den ersten Menschen, als Ursache. Durch ihn ist die Macht der Sünde und der Tod in diese Welt gekommen, sagt uns der Text. Und Adam ist interessant, ist hebräisch und bedeutet Mensch. In Römer 5, Vers 12 heißt es, darum, wie durch einen Menschen die Sünde, der Virus, die Pandemie in die Welt gekommen ist und durch diese Sünde, durch diesen Virus, der Tod zu allen Menschen durchgedrungen ist. Das ist mal eine Bestandsaufnahme, die wir auch wissen müssen. Das Evangelium ist ja die gute Nachricht, aber man versteht oft die gute Nachricht erst, wenn man weiß, was ist eigentlich die schlechte Nachricht? Warum brauche ich überhaupt Jesus Christus? Was hat er überhaupt getan? Deshalb ist es wichtig, diesen Zustand aus Gottes Sicht zu sehen. Die gesamte Menschheit, sagt uns die Heilige Schrift, hat also ein echtes Problem. Der erste Mensch, Adam, repräsentiert die natürlich-geschichtliche Menschheit, zu der auch wir gehören. Wir werden geboren und wir sterben. Jeder von uns sündigt in irgendeiner Form. Jeder verfehlt das Ziel, was Gott ja uns für uns bestimmt hat. Es ist übrigens auch eine Sünde, zu glauben, man hat keine Sünde. Wie ich letztens mit jemandem gesprochen habe, der das von sich behauptet hat. Was ist denn falsch an mir, Frank? Nun, das Hauptproblem, sagt uns die Schrift, ist, dass wir in Trennung von Gott leben. Wir wollen nicht mit Gott zusammenleben. Wir wollen eigenbestimmt leben. Der zweite oder letzte Mensch, so wird Jesus Christus genannt in der Heiligen Schrift, ist Repräsentant einer neuen Menschheit. Von dieser letzten, ja, also der eschatologischen Menschheit, ist er der erste Mensch. Das heißt also, das, was kommt, ja, die Menschheit, die Schöpfung, die Christus mit sich selber, wo er aufgestanden ist, als Erster, als Erstling wird das hier genannt, anfängt, startet, hier werden noch viele Menschen dazukommen. Das sind die Menschen, die an ihn glauben, die das in Anspruch nehmen, was er für uns getan hat. Punkt 2. Der an Christus Gläubige wird wie Christus von den Toten auferstehen. Das heißt, das, was wir da gerade in dem Bild gesehen haben von diesem Schmetterling, das Gleiche, obwohl das ist ja nur ein Bild für diese Auferstehung, das Gleiche passiert jedem Gläubigen, der an Jesus Christus glaubt. Es ist also ein Geschehnis in der Vergangenheit, was uns berichtet wird durch Zeugen. Und es ist etwas, was wieder geschehen wird, nämlich an uns. Auch wir werden einen neuen Auferstehungsleib bekommen. Es ist auch keine Totenauferweckung. Sowas gibt es ja auch. Das wird uns auch berichtet im Alten und im Neuen Testament. Bei einer Totenauferweckung, da ist jemand tot, er wird wieder lebendig und stirbt dann wieder. Er hat auch keinen neuen Auferstehungsleib, keinen Geistleib. Das ist eine Totenauferweckung. Christus ist nicht von den Toten auferweckt worden in diesem Sinne, sondern er ist komplett erneuert worden, verwandelt worden. Eine Metamorphose hat hier stattgefunden. Nun aber, heißt es in Vers 20 von diesem Korinthertext, Kapitel 15, nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstling der Entschlafenen. Man könnte auch sagen, der Erste der Toten, so wird es teilweise übersetzt. Ich finde das besser, der Erstling der Entschlafenen, weil hier steht gar nicht so richtig, dass er tot ist. Das ist eigentlich dieses griechische Wort, er ist entschlafen. Da ist eine Doppeldeutigkeit drin, das heißt also, hier wird anerkannt, der Tod, und es wird aber auch die Tatsache anerkannt, er wird auferstehen. Er ist entschlafen. Oder Kolosser 1, Vers 18, er ist der Anfang, der Erstgeborene aus den Toten. Also diese Auferstehung ist ein Anfang, ein heilsgeschichtlicher Anfang. Hier ist was in die Welt hineingekommen, was es so noch nie gegeben hat. Es gibt die Menschheitsgeschichte, es gibt aber auch die Gottesgeschichte. Die ist interessant für uns. Christi Auferstehung ist also der Anfang der endzeitlichen Vollendung, also das, was noch kommt. Das Ende der alten, gegenwärtigen Schöpfung ist mit dem Morgen der Auferstehung eingeläutet. Das war der Anfang. Und was passiert mit denen, die an Christus glauben? 1. Korinther 15, 52. In einem Nu, heißt es hier, in einem Augenblick bei der letzten Posaune, gibt es noch eine Vorgeschichte, es ist in der Offenbarung nachzulesen, bei der letzten Posaune, denn Posaunen wird es. Das wird angekündigt. Und die Toten werden auferweckt werden, unvergänglich sein, und wir werden verwandelt werden. Das heißt, die, die geglaubt haben, die an Jesus Christus geglaubt haben, werden auferweckt von den Toten. Und diejenigen, die zu der Zeit an Jesus Christus noch leben und glauben, werden entrückt werden. Und werden verwandelt werden. Das ist unglaublich. Wer hier Mühe hat, das zu glauben, bitte ich nochmal, auch Ihnen, die sich das gerade anschauen, mal ein YouTube-Video anzugucken. Ja, wie ein Schmetterling, da gibt es so Animationen auch in 4K. Ja, wie ein Schmetterling aus dieser toten Raupe, wie auf einmal anfängt die Raupe sich zu bewegen, aufplatzt und der Schmetterling kommt raus. Das ist unglaublich. Glaub an Jesus Christus, so wirst auch du Teil dieser neuen Schöpfung, die jetzt schon angefangen hat in dem Gläubigen. Wir haben eine Anzahlung bekommen, den Heiligen Geist. Das ist aber noch nicht alles. Wenn ich ganz ehrlich bin, ist es sogar, na, jetzt muss ich aufpassen, was ich sage. Ich hätte fast gesagt, eine geringe Anzahlung. Aber so sehe ich es zu dem, was noch kommt. Es ist schon mal das Erste. Schon mal ein Geschmack. Wir kommen zu Punkt 3, der heilsgeschichtliche Ausblick Gottes. Ja, in diesem Text ist auch ein Ausblick drin. Also einmal, wo kommen wir her von Adam? Was hat Christus getan und wo geht die Reise hin? Welche Geschehnisse sind bereits passiert und welche stehen noch aus? Wir wissen bereits, dass die natürlich geschichtliche Menschheit, zu der wir gehören, durch Adam symbolisiert wird, der erste Mensch. In diese Menschheit kam Jesus, starb am Kreuz, sühnte unsere Schuld, denn ohne Blutvergießen gibt es keine Vergebung der Schuld. Kann man im Hebräerbrief nachlesen. Er wurde auferweckt, das heißt, er hat den Tod überwunden, diese Macht des Todes besiegt. Bekam einen neuen Körper, einen Auferstehungsleib, sodass man ihn zuerst auch gar nicht erkannte. Einige sagen, ja, die Frauen, die haben da so rumgeweint, ne? Die Augen da, die, wenn das so richtig die Augen verweint ist, dann siehst du auch nichts richtig. Das ist natürlich wieder so unsere menschliche Art, auch der Theologie daran zu gehen. Ja, vielleicht auch das. Aber er sah schon anders aus. Neuen Körper hat er bekommen. Und dann fuhr er in den Himmel auf. Er überwand die Macht des Todes. Und dies ist heilsgeschichtlich, also aus Gottes Perspektive, von außergewöhnlicher Bedeutung. Paulus schreibt sogar im 1. Korinther 15, Vers 19 an die Korinther, mit denen er viel Mühe hatte mit dieser Gemeinde. Da waren nämlich auch einige, die gesagt haben, Christus, ja, der historische Christus passt schon, das war ein guter Mensch. Und auch die Lehren, muss ich sagen, gar nicht so verkehrt. Und auch das, was wir in der Bibel lesen über die Liebe, doch, das passt schon, da kann ich mitgehen. So, und dann sagt Paulus all diesen Menschen, wenn wir allein in diesem Leben auf Christus gehofft haben, so sind wir die elendsten von allen Menschen. Das sagt er auch uns als Christuskirche. Das ist eigentlich ein Unding, was der hier sagt. Das ist doch das Zentrum unseres Glaubens, Jesus Christus. Nun, was er hier meint, ist, ein Glaube an Jesus Christus ohne den Glauben an seine Auferstehung, das ist ein sinnloser Glauben. Er sagt dann, dann sind wir immer noch in unseren Sünden. Wenn er nicht auferstanden ist, dann gibt es keine Auferstehung von den Toten, auch für uns nicht. Dann gibt es auch kein ewiges Leben. Dann sind wir sogar falsche Zeugen Gott dem Vater gegenüber, weil wir nicht richtig bezeugen, was die Schrift sagt. Und wer das lehrt, ein Lehrer, wird ein schweres Urteil bekommen, sagt uns auch die Schrift. Also man muss ein bisschen aufpassen. Ich habe da immer Riesenbammel, das muss ich ganz ehrlich sagen, aus der Heiligen Schrift zu lehren, weil es besteht die Gefahr, dass das eine oder andere vielleicht nicht stimmt. So, und hier sind wir herausgefordert, immer wieder, jeder ist ein Mensch, zu prüfen, selber in der Bibel zu lesen, selber mit Gott zu reden, ist wichtig. Vielleicht können wir unseren Glauben von dieser Auferstehung jetzt noch einmal gemeinsam proklamieren. Wir haben das schon getan. Wir blenden noch mal das Bild ein. Jesus Christus ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Es ist also eine Proklamation, die die Christenheit proklamiert. Ich komme zum Vers 23. Wir können es gerne noch an der Wand lassen. Vers 23 heißt es, jeder aber in seiner eigenen Ordnung, der Erstling Christus, sodann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Auch das ist die Heilige Schrift. Da wird in einem Satz eine Zeit überbrückt, das ist unglaublich. Also, da heißt es, zuerst Christus ist auferstanden. Das ist übrigens jetzt über 2000 Jahre her. Und dann heißt es, so dann die, welche Christus gehören bei seiner Ankunft. Christus ist noch nicht da. Er ist noch nicht wiedergekommen. So dann die heißt also in diesem Text, ist eine Zeitspanne von über 2000 Jahren. Wie lange das noch geht, wissen wir nicht. Wir merken aber, dass die Zeichen, die in der Schrift uns gesagt werden, da merken wir schon, dass die Zeit reif ist. Aber auch hier möchte ich vorsichtig sein, denn auch die ersten Christen sind davon ausgegangen, dass Gott zu ihren Lebzeiten noch kommt. Wir sehen also auch hier in der Verkündigung, ja, gibt es immer noch Sachen, die Gott sich vorbehält, ja, wann er Christus kommen lässt. So, diese heilsgeschichtliche Zwischenzeit wird sie auch genannt oder Endzeit, in der wir leben, beginnt mit der Auferstehung Jesu, das ist vor über 2000 Jahren passiert, und endet mit seiner Wiederkunft, wann das auch immer ist. Und trotzdem sind wir herausgefordert, in dieser Naherwartung zu leben. Wir wissen es nicht. Und der eine oder andere der Christen ist müde geworden. Vielleicht auch Sie, die sich gerade diesen Gottesdienst anschauen. Es ist Zeit, wieder zu glauben. Es ist Zeit, wieder aufzustehen. Christus wird seinen Nachfolger, die ihm gehören, sagt die Schrift. Christus wird seine Nachfolger aus dem Herrschaftsbereich des Satans herausreißen. Das sagt uns auch die Schrift. Ja, auf dieser Erde, hier herrscht der Fürst dieser Welt, wird uns gesagt. Das ist nicht Gott. Gott soll in seiner Gemeinde herrschen, das möchte er, das tut er auch nicht immer. Ja, Gottes Reich ist ein Stück weit Subkultur in dieser Kultur, in der wir hier sind. Hier ist noch vieles göttlich, wenn man sich die Schöpfung anguckt, aber auch vieles wider- und antigöttlich. Also Gott regiert nicht alleine hier. Aber Gott lässt bestimmte Sachen zu. Auch das ist ein Geheimnis. Christus wird seinen Nachfolger aus dem Herrschaftsbereich des Satans herausreißen. Dazu habe ich ein Bild gestern gehabt, während der Vorbereitung. Vielleicht kennt ihr ja, wenn ihr in Holland schon mal wart, in den Niederlanden, diese großen Tulpenfelder. Es ist ein Traum, herrlich. Ja, also da blüht mein Herz auf, wenn ich das sehe. So, und dann habe ich ein zweites Bild gesehen. Und dieses zweite Bild, das war auch ein riesen Tulpenfeld. Da waren bloß nicht so viele vereinzelte Tulpen drauf. Die sahen alle herrlich aus. Aber das Bild war gesät von Dornen und Disteln, ja, ich sag mal Unkraut. Ist es natürlich nicht, sind auch Pflanzen. Es sah aber nicht gut aus. Und dann habe ich einen Gärtner gesehen, der hat eben nicht dieses Feld bearbeitet, hat eben nicht das Unkraut rausgezogen oder mit Chemikalien und irgendwas das bearbeitet, das hat er nicht gemacht, sondern er hat die Tulpen, die da waren, diese schönen, herrlichen Tulpen, ausgestochen und hat die rausgenommen aus dem Feld. Das ist Entrückung. Gott wird seine Leute entrücken, herausreißen. Die arme Erde, die dann übrig bleibt. Sie werden entrückt und auferweckt zum ewigen Leben, seine Nachfolger. Und nach der Entrückung der Gläubigen folgt eine Zeit der Herrschaft Christi. Ist jetzt keine Zeit der Herrschaft Christi? Es geht so. Ja, weil dann kommt Christus in Macht und Herrlichkeit, das macht er jetzt nicht. Jetzt ist eine Zeit des Kampfes. Dieser Kampf führt Christus in den Gläubigen durch Liebe, durch göttliche Liebe. Das ist ein Kampf. Nicht jeder kann diesen Kampf kämpfen. Einige sind bitter geworden. Der Kampf ist zu lieben bis zum Tod. Das ist Jesu Kampf, auch in uns. Egal was passiert. Dann kommt er in Herrschaft. Dann kommt er ganz anders. Dann wird Krieg geführt. Gegen Mächte und Gewalten. Ich lese ab Vers 24. Dann das Ende, wenn er das Reich dem Gott, seinem Gott, dem Vater, und Vater übergibt, wenn er alle Herrschaft und alle Gewalt und Macht weggetan hat. Denn er muss herrschen, bis er alle Feinde unter seine Füße gelegt hat. Als letzter Feind wird der Tod weggetan. Eine Zeit, wo gegen das böse Krieg geführt wird. In dieser Zeit wird alle antigöttliche Gewalt und Macht vernichtet. Das ist das tausendjährige Reich, von dem die Bibel spricht, wo der Teufel gebunden wird, wo der Teufel nochmal freigelassen wird, wo der Teufel nochmal die Möglichkeit hat zu versuchen. Hier wird man Christus anders erleben als heute. Warum das alles? Ich komme zum Schluss. Das sagt uns auch dieser Text in Vers 28. Damit Gott alles in allem sei. Das heißt, wie es angefangen hat, so auch zum Schluss. Gott möchte alles in allem sein. Nichts Böses mehr. Ende damit. So, und deshalb sagen wir heute Ja zu Gott. Ihr dürft gerne schon im Hintergrund anfangen zu spielen, wenn ihr möchtet. Deshalb sagen wir heute Ja zu Gott, zu seinen guten Wegen, mit seiner Schöpfung, für das, was er getan hat, was er noch tun wird. Freuen wir uns, dass Gott die Auferstehung für uns bereithält, das ewige Leben bereithält. Wer Mühe hat, das zu glauben, denken Sie an die Raupe und den Schmetterling. Gott sind alle Dinge möglich. Lasst uns ganze Sache machen. Ganze Sache. Amen.